Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung: Kurzarbeit soll länger entschädigt werden. 10.000 Gebäude sollen klimafreundlicher gestaltet werden. Die SBB-Pensionskasse soll mit gut einer Milliarde Bundesgeld saniert werden. In Genf wird heftig diskutiert, wer im Fall Gaddafi welchen Fehler gemacht hat. In Chile sieht es stellenweise ganz fürchterlich aus.
Da liegen große Schiffe, die aus dem Hafen auf den Marktplatz gespült worden sind, zum Teil übereinander geschachtet und ineinander verteilt. Container und Lastwagen kleben an Häuserwänden. Da sieht es sehr, sehr viel schlimmer aus.
In Mazedonien sehen wir nach, weshalb plötzlich so viele Menschen ausreisen. Schließlich Sex, Lies and Wiretaps. Da hat einer den Vatikan abgehört. Das gehört sich nicht. Was er gehört hat, gehört sich schon gar nicht. Horribile dictu. Echo der Zeit am Mikrofon, Kaspar Selk. Zuerst jetzt Christian Lüscher mit dem Nachrichtenüberblick.
Firmen, die ihre Arbeitnehmer wegen der Wirtschaftskrise kurzarbeiten lassen, könnten vorübergehend länger Entschädigungen vom Bund beziehen. Der Bundesrat hat für die Zeit vom April bis Ende Jahr die Höchstdauer zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigungen von 18 auf 24 Monate erhöht. Er nutzt damit den Rahmen voll aus, den das Parlament mit dem dritten Konjunkturpaket bewilligt hatte. Als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte der Bund bereits letzten Frühling die Kurzarbeitshöchstdauer von 12 auf 18 Monate erhöht. Der Bundesrat hat zudem das Sanierungskonzept der SBB-Pensionskasse gebilligt. Demnach soll der Bund gut 1 Milliarde Franken des Defizits übernehmen. Den Hauptteil der Lasten tragen jedoch das Personal und die SBB selbst. Wie das Finanzdepartement mitteilt, wird der Bund nur zahlen, wenn die SBB und deren Pensionskasse danach auf sämtliche Forderungen verzichten. Die Pensionskasse der SBB ist seit einigen Jahren unterdeckt. Ende letzten Jahres betrug die Unterdeckung 2,2 Milliarden Franken. Das Sanierungskonzept muss nun noch vom Parlament beraten werden. Die Gebäude in der Schweiz sollen klimafreundlicher werden. Bund und Kantone fördern darum in den nächsten 10 Jahren entsprechende Sanierungen und den Einsatz erneuerbarer Energien. Heute hat der Bundesrat die nötige Rechtsgrundlage in Kraft gesetzt. Umweltminister Moritz Leuenberger.
Wir wollen den CO2-Ausstoß massiv reduzieren. Das ist jetzt die erste Maßnahme innerhalb unserer Klimapolitik. Wir können sie um 2,2 Millionen Tonnen bis ins Jahre 2020 reduzieren. Das ist ein wesentlicher Beitrag.
Das Gebäudesanierungsprogramm soll pro Jahr 10.000 Gebäudesanierungen und Investitionen von über 1 Milliarde Franken auslösen. Die Beiträge des Bundes an das Programm stammen aus der CO2-Abgabe für Brennstoffe. Das griechische Parlament hat das Gesetz zur Umsetzung des umstrittenen Sparpakets verabschiedet. Es geht um Sparmaßnahmen von insgesamt fast 5 Milliarden Euro. Eine Kundgebung der Gewerkschaften vor dem Parlamentsgebäude geriet außer Kontrolle. Protestierende griffen den Chef des griechischen Gewerkschaftsbundes an und verletzten ihn durch Faustschläge. Außerdem bewarfen die Jugendlichen Polizisten und Wachsoldaten mit Steinen. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. Beobachter sprechen vom heftigsten Ausbruch der Gewalt seit den Jugendunruhen von 2008. Damit gerät die griechische Regierung nicht nur finanziell, sondern auch innenpolitisch unter wachsenden Druck. In Island ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 6,5% geschrumpft, so stark wie noch nie. 2008 war das Bruttoinlandprodukt nach offiziellen Angaben noch um 1% gewachsen, 2007 noch 6%. Der Einbruch 2009 geht auf einen starken Rückgang der Konsumausgaben zurück. 14,6% betrug dieser im Vergleich zum Vorjahr. Die isländische Wirtschaft war im Sog der Finanzkrise im Herbst 2008 zusammengebrochen. Mehrere Großbanken gingen damals pleite. In Großbritannien hat sich Premierminister Brown für die britische Rolle im Irakkrieg rechtfertigen müssen. Er musste vor einer parlamentarischen Untersuchungskommission aussagen. Dort sagte er, der Einzug britischer Truppen in Irak 2003 sei richtig gewesen und stützte damit die Haltung Tony Blairs, des damaligen Regierungschefs. Brown war 2003 Finanzminister und damit verantwortlich für die Ausgaben des Militäreinsatzes in Irak. Die chilenische Erdbebenregion ist von einer Serie schwerer Nachbeben erschüttert worden. Alleine seit Mitternacht hat die Erde 11-mal gebebt, wie die US-Erdbebenwarte mitteilt. Die Erdstöße erreichten Stärken von bis zu 6,6. Das Beben am vergangenen Samstag hatte eine Stärke von 8,8 gehabt. Einige bereits beschädigte Gebäude stürzten durch die Nachbeben noch ganz ein. Berichte über neue Opfer gab es zunächst nicht. Die chilenischen Behörden räumten inzwischen ein, dass frühere Opferzahlen ungenau gewesen sein könnten. Die Zahl wurde von rund 800 auf rund 300 korrigiert. Im Steuerkonflikt mit Italien hat der Bundesrat im Kanton Tessin seine Unterstützung zugesichert. In einem Schreiben an die Tessiner Kantonsregierung bekräftigt der Bundesrat, man habe auf die Angriffe gegen den Tessiner Finanzmarktplatz schon mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert. Dies teilt das Finanzdepartement mit. Indem der Bundesrat etwa die Verhandlungen über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien sistiert habe, habe er bereits zur Beruhigung der Beziehungen mit Italien beigetragen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.848 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.530 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 46,32 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 07,46. Das Wetter. Morgen Samstag ist es im Wallis und im Oberengadin erst noch freundlich, dann setzt überall Schneefall ein. Am Nachmittag gibt es nebst Schneeschauern noch einige Aufhellungen. Mit böigem Südwestwind steigen die Temperaturen auf 2 Grad. Im Mittel- und Südtessin sowie im Misox ist es noch oft sonnig bei 8 Grad. Am Sonntag fällt im Norden nur noch selten Schnee und es gibt einige Aufhellungen. Im Süden ist es meist bewölkt mit Schneeschauern. Im Norden bleibt es mit kräftiger Brise frostig bei minus 1 Grad, im Süden 3 Grad.
Sie hören mich in der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Die langfristige Auswirkung der Kurzarbeitsentschädigung. Nützt das? Die Milliarde für die SBB-Pensionskasse. Reicht das? Der Genfer Schwarze Peter im Fall Gaddafi. Wer behält ihn? Der Augenschein in Concepción, Chile, 6 Tage danach. Der große Abmarsch aus Mazedonien. Wer geht weshalb? Das große Ohr am Vatikan. Unkeusche Geräusche. Und der große Room bei Ringier. Knackige News, einer für alle. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast hören können, jetzt schon ab 19 Uhr. Die Kurzarbeitsentschädigung wird verlängert. Firmen, die unter der Rezession leiden, können 24 und nicht mehr nur 18 Monate lang Kurzarbeitsentschädigung beziehen. Wir haben es eben gehört. Ich fragte Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi, wie funktioniert Kurzarbeitsentschädigung?
Es ist so, wenn ein Unternehmen weniger Aufträge hat, dann kann es entweder einige Leute entlassen oder es kann versuchen, die weniger gewordene Arbeit auf alle zu verteilen. Das heißt, alle arbeiten etwas weniger und verdienen auch etwas weniger. Und um diesen Lohnausfall wettzumachen, gibt es dann eben die Kurzarbeitsentschädigung. Konkret über die Arbeitslosenversicherung werden 80% dieses Lohnausfalls entschädigt.
Nützt diese Kurzarbeitentschädigung? Werden Arbeitsstellen effektiv so erhalten? Das ist ja der Sinn der Übung.
Ja, kurzfristig auf jeden Fall, sagt man zumindest beim SECO, beim Staatssekretariat für Wirtschaft. Ich habe vorher mit Serge Gaya, mit dem Leiter der Direktion für Arbeit beim SECO, gesprochen. Er sagt, zurzeit würden in der Schweiz rund 40.000 Menschen Kurzarbeit leisten, vor allem in der Industrie, die ja sehr stark eben von dieser Rezession betroffen ist. Andererseits hat gerade die Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie in der Jahresfrist 26.000 Stellen in der Schweiz abgebaut. Also es ist eine schwere Krise und ohne Kurzarbeit, kann man rein aus diesen Zahlen sehen, wäre diese Krise noch schwerer ausgefallen. Aber auf Dauer, muss man sagen, nützt die Kurzarbeitsentschädigung nichts. Wenn ein Unternehmen nicht mehr Aufträge bekommt, nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann muss es eben doch Leute entlassen.
Und da stellt sich ja dann eben die Frage, ob diese Kurzarbeitsentschädigung geholfen hat, ob Firmen dank dieser Entschädigung sozusagen die Kurve schaffen. Kann man dazu generell etwas sagen, ob es in diesem Sinn der Wirtschaft nützt?
Es nützt sicher der Wirtschaft oder dem einzelnen Unternehmen, dass es eben diese Delle möglicherweise überbrücken kann, dass es die Leute im Betrieb behalten kann, das ganze Know-how auch dieser Angestellten im Betrieb behalten kann und wenn dann die Aufträge wieder reinkommen, sehr schnell auch die Produktion wieder hochfahren kann. Ich habe vorher auch mit dem Sprecher des Verbands der Schweizer Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie gesprochen und er hat mir von einem Beispiel erzählt im Kanton Uri, wo wirklich ein Unternehmen seine Angestellten auf Kurzarbeit gesetzt hat und dann innert kurzer Zeit ein sehr großer Auftrag eben reinkam und dann konnten sie innert kürzester Frist die Leute wieder 100% oder sogar noch mehr arbeiten lassen und konnten eben diesen Auftrag annehmen. Das hätten sie sonst nicht gekonnt, wenn sie die Leute entlassen hätten.
Nun kostet es wahrscheinlich eine Stange Geld, wenn man von 18 auf 24 Monate erstreckt, diese Maßnahme. Wie viel?
Die Aufstockung dieser Kurzarbeitsentschädigung dürfte laut dem SECO gar nicht so viel kosten eigentlich, weil man beim SECO doch damit rechnet, dass jetzt die Wirtschaft auch langsam wieder anzieht und dass deshalb diese Möglichkeit, die Kurzarbeit zu verlängern, gar nicht groß ausgeschöpft wird von den Unternehmen. Es ist eher als ein Signal an die Unternehmen gedacht, dass sie wissen, notfalls könnten wir diese Kurzarbeit durchaus auch verlängern. Die Kurzarbeitsentschädigung hat bisher aber schon viel gekostet. Rund 1 Milliarde wurden bisher an Kurzarbeitsentschädigungen bezahlt.
Und das zahlt nicht der Steuerzahler, wie Sie eingangs gesagt haben, sondern es geht über die Arbeitslosenversicherung.
Das geht über die Arbeitslosenversicherung. Also konkret, Sie und ich, wir bezahlen das über Lohnprozente. Die Angestellten und auch die Arbeitgeber bezahlen das über Lohnprozente, finanzieren ja so die Arbeitslosenversicherung.
Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. 2.540 Millionen Franken seien insgesamt nötig. 1.140 Millionen wolle der Bundesrat jetzt zahlen. Die Rede ist von der SBB-Pensionskasse, welche seit langem auf eine Rettung wartet. Der Bundesrat hat das Sanierungskonzept genehmigt und wird auch Geld für diese Sanierung beisteuern. Er spricht, wie gesagt, von 1.140 Millionen, also von 1,14 Milliarden an Bundesgeldern, die da beigesteuert werden sollen. Um die Höhe dieses Betrages wird im Parlament noch gestritten werden. Keine Frage für Geraldine Eicher.
Für den Bundesrat ist klar, die Hauptlast bei der Sanierung sollen die SBB und die Versicherten selbst tragen, nicht die Steuerpflichtigen. Der Bund soll 1,1 Milliarde Franken für die Sanierung beisteuern, aber nur, wenn SBB und die SBB-Pensionskasse endgültig auf weitere Forderungen verzichten. 1,1 Milliarde Franken, dreimal weniger als die Eisenbahnergewerkschaft SEV fordert. Und dennoch ist deren Präsident Giorgio Tutti einigermaßen befriedigt.
So sagt der Bundesrat, dass eine Schuld besteht. Die Höhe dieser Schuld ist allerdings nicht die, die wir uns vorstellen. Wir verlangen 3,4 Milliarden.
Die Pensionskasse SBB wurde 1999 verselbstständigt. Zu diesem Zeitpunkt sei die Pensionskasse nicht genügend ausfinanziert worden, so der Vorwurf von Giorgio Tutti. Der Pensionskasse sei also auf dem Weg in die Selbstständigkeit vom Bund zu wenig Geld mitgegeben worden. Dass das Personal bei der Sanierung weiter stark mithelfen soll, sei unverhältnismäßig.
Das Personal hat da bereits schon relativ viel saniert, ist heute noch daran an der Sanierung. Also ich glaube, dieser Betrag muss fließen und ist geschuldet.
Die Rentner erhalten beispielsweise noch 9 Jahre lang keinen Teuerungsausgleich und die Versicherten müssen schlucken, dass ihr Rentenalter von 63,5 auf 65 Jahre steigt und sie müssen Sanierungsbeiträge von bis zu 2,5% hinnehmen. Über den Bundesbeitrag werden National- und Ständerat zu entscheiden haben. Verständnis für die Forderung der Eisenbahnergewerkschaft hat die SP-Finanzpolitikerin Margret Kiernan-Nellen. Der Bund habe A gesagt, nun müsse auch B sagen.
Es geht um die berechtigten Anliegen von Tausenden von SBB-Rentnerinnen und Rentner und die dürfen nicht einfach auf der Strecke gelassen werden. Ich denke, hier geht es um Menschen und nicht einfach nur um verspekulierte Bankschulden.
Der Bund ist aber mit verschiedensten anderen finanziellen Forderungen konfrontiert. Die Entwicklungshilfequote soll erhöht, die AHV saniert, die Schieneninfrastruktur ausgebaut, die Armee gestärkt werden und, und. Und schon bald muss sich das Parlament mit dem 1,5 Milliarden Sparentscheid des Bundesrats befassen. Der Sanierungsbeitrag an die SBB-Pensionskasse müsse in diesem Gesamtkontext gesehen werden, sagt der FDP-Ständerat Pankratz Freitag.
Generell kann man aber sagen, dass in Anbetracht der voraussichtlichen finanziellen Entwicklung beim Bund und des Maßnahmenpakets im Hinblick auf das Sparen die Forderung wahrscheinlich weit geht.
Für weitgehend hält auch Pensionskassenexperte Werner C. Hug die Forderung des Eisenbahnerverbands. Der Bundesrat habe verschiedene Varianten von Bundesbeiträgen in die Vernehmlassung geschickt. Mit 1,1 Milliarde Franken werde ein Kompromissweg beschritten.
Es ist mehr als nur unverhältnismäßig von Seiten der Gewerkschaften. Wenn ich auch anerkenne, dass die jetzig aktiv Versicherten leiden müssen, weil sie eben die Sünden der Vergangenheit auch mittragen müssen.
Die Gewerkschaft bleibt dennoch optimistisch. Sie setzt auf den Dialog mit den Politikern. Ein Streik stehe nicht im Vordergrund.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Der Blick wendet sich langsam zurück von Tripolis nach Genf. Die Polizeifotos von Hannibal Gaddafi, welche die Tribune de Genève publiziert hatte, sind offensichtlich Teil des Problems. Sie werden von Libyen als Hindernis für die Beilegung des Konflikts und damit auch zur Freilassung von Max Göldi bezeichnet. In Genf wird die Tribüne von Politikern scharf kritisiert. Aber auch die Regierung und die Staatsanwaltschaft geraten immer mehr unter Druck. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Ein halbes Jahr nach der Publikation von Hannibal Gaddafis Polizeifotos in der Tribune de Genève ist immer noch nicht bekannt, wer der Zeitung die Fotos zugespielt hat. Den Entscheid, die Bilder zu zeigen, habe der Chefredaktor getroffen. Das sei ein Fauxpas, findet SP-Nationalrätin Maria Roth Bernasconi.
Ich denke, dass auch ein Zeitungsverantwortlicher sich überlegen sollte, welche Auswirkungen gewisse sensationslüsternde Artikel haben.
In die gleiche Kerbe schlägt auch Michel Alperin, Präsident der liberalen Partei Genfs.
Pourquoi la Tribune de Genève s'est sentie autorisée à publier cette photo, qui est à la fois une attaque inacceptable contre une personne visée par une enquête, quelle qu'elle soit, et d'autre part une mise en danger d'un de nos otages, ce qui rend la responsabilité du journal double.
Die Zeitung habe den Persönlichkeitsschutz Gaddafis verletzt und die Position der Schweizer Geisel verschlechtert. Die Tribune de Genève trägt laut Alperin somit eine doppelte Verantwortung. Die Auseinandersetzung rund um die Fotos ärgert Pierre Rütsche, Chefredaktor der Tribune de Genève.
Man hat das Gefühl heute, dass die Fotos wichtiger sind als die Verhaftung, was natürlich nicht den Fall ist.
Er fühlt sich als Bauernopfer.
Auf einer Seite die Behörden sind natürlich auch nicht zu traurig, dass man auf einen anderen den Fehler schieben kann. Und Gaddafi kann wieder auf Genf den Druck tun.
Pierre Rütsche will den Namen des Informanten der Staatsanwaltschaft, die seit einem halben Jahr ermittelt, nicht preisgeben. Eric Stoffer, Präsident des Mouvement Citoyen Genois, der zweitgrößten Partei Genfs, bezeichnet den Abdruck der Bilder zwar als maladroit, als ungeschickt, doch auch er findet, dass vom eigentlichen Problem abgelenkt wird. Immerhin sei Hannibal Gaddafi in Genf verhaftet worden, weil er seine Hausangestellten misshandelt haben soll. Und der gleiche Hannibal Gaddafi habe gesagt, er würde, hätte er eine Atombombe, damit die Schweiz auslöschen.
Nous avons affaire à un personnage qui n'est pas équilibré, nous avons affaire à un fou.
Man habe mit einer gestörten Persönlichkeit zu tun, sagt Eric Stoffer. Auch Nationalrat Uli Leuenberger erinnert an die Umstände, die zu Gaddafis Verhaftung geführt haben. Was die Fotos betrifft, da trägt für den Präsidenten der Grünen Partei Schweiz auch Staatsanwalt Daniel Zappelli eine gewisse Verantwortung.
In dieser Geschichte gibt es vielleicht ein gewisses Laissez-faire von Zappelli, der erst in letzter Zeit dem intensiver nachgeht.
Der Staatsanwalt habe die Reaktion auf die Veröffentlichung der Bilder unterschätzt, glaubt Leuenberger. SVP-Nationalrat Pierre Nidecker schämt sich gar für Staatsanwaltschaft und Kantonsregierung.
Je suis totalement honteux de l'attitude de mon canton dans cette affaire, parce que un, mon canton a fait des fautes, deux, mon canton a toujours nié avoir fait des fautes, ce qui est irresponsable, et trois, mon canton n'est pas capable même de contribuer modestement par une enquête qui aboutisse à la résolution de ses fautes.
Die Kantonsbehörden hätten Fehler gemacht, die sie zudem verleugneten und seien unfähig, eine juristische Untersuchung erfolgreich zu beenden. Der Bund solle Genf das Dossier entziehen, sagt Pierre Nidecker. Daniel Zappelli wollte sich gegenüber Radio DRS nicht dazu äußern. In der Zeitung Le Temps sagt er kürzlich, die Untersuchung zu den Fotos habe höchste Priorität. Es sei jedoch schwierig, den Täter ausfindig zu machen. Ohne Täter habe Genf ein Problem, findet Marcello Cohen, Professor für internationales Recht am Genfer Institut des Hautes Études Internationales. Die Genfer Regierung dürfe deshalb nicht länger wegschauen, sondern müsse hinstehen und Verantwortung übernehmen.
Il faut qu'il y ait une responsabilité d'une autorité politique. Les autorités genevoises ne peuvent pas continuer de regarder ailleurs. Il faut qu'elles assument leur responsabilité.
Das war Marcello Cohen, Professor für internationales Recht am Genfer Institut des Hautes Études Internationales, im Beitrag von Patrick Mühlhauser. Es sind jetzt 6 Tage seit einem der stärksten Erdbeben, das die Welt in jüngerer Zeit erlebt hat. Chile ist noch immer in einer Art Schockzustand, sagt Gottfried Stein. Ich erreichte den ARD-Südamerika-Korrespondenten über eine gelegentlich knacksende Leitung an einer Hotelrezeption, gleich außerhalb der meistbetroffenen Stadt Concepción.
Heute früh gab es wieder ein sehr starkes Nachbeben, der Stärke 6,8. Da haben doch wieder etliche Gebäude gewackelt und geschwankt und viele Leute sind wieder auf die Straße gerannt. Es ist nichts Schlimmeres passiert, aber die Nerven liegen blank. Es sind sehr viele Gebäude zerstört, aber das ganze Ausmaß der Zerstörung, das muss man erst noch klären. Die Supermärkte sind zu einem großen Teil inzwischen wieder auf, allerdings bilden sich da lange Schlangen. Es gibt nur Lebensmittelkontingente und alles wird genau vom Militär überwacht. Es herrscht weiterhin nachts Ausnahmezustand bis mittags 12 Uhr. Also die Lage ist alles andere als stabil.
Aber wenn Sie durch die Stadt fahren, gibt es da intakte Häuser, leicht beschädigte, schwer beschädigte oder ist das weitgehend ein Feld der Verwüstung?
Nein, das ist ganz unterschiedlich. Also man hat dann wieder ganze Straßenzüge, die überhaupt nicht betroffen sind. Dann gibt es wieder Häuser, die komplett zerstört sind und wo auch die ganzen Strommasten auf der Straße, alles eingeknickt ist, alles liegt auf der Straße. In der benachbarten Stadt Talcahuano an der Küste gab es auch die Flutwellen. Der Innenstadtbereich ist komplett zerstört. Das ist ein Desaster, wie man es sich schlimmer gar nicht vorstellen kann. Erst das Erdbeben, dann die Flutwelle und hier ist wirklich alles zerstört. Da liegen große Schiffe, die aus dem Hafen auf den Marktplatz gespült worden sind, zum Teil übereinander geschachtet und ineinander verkeilt. Container und Lastwagen kleben an Häuserwänden. Da sieht es sehr, sehr viel schlimmer aus.
Wasser, Strom, Kommunikation, wie sieht das aus jetzt?
Das ist weitgehend hergestellt, in Concepción zumindest. In Talcahuano sind Teile nicht versorgt und in den umliegenden kleineren Ortschaften ebenfalls noch kein Wasser, kein Strom und vor allen Dingen noch keine Hilfsgüterlieferungen aus Santiago de Chile. Also es gibt immer noch, man weiß nicht wie viel, Hunderte, Tausende von Menschen, die keine Lebensmittel haben, die kein Wasser haben. Man steht da stundenlang mit Kanistern bei der Feuerwehr an, in der Hoffnung, dass da aus einem Wagen irgendwie ein bisschen Wasser kommt. Also für viele Menschen ist die Lage auch am 6. Tag nach dem Erdbeben immer noch verzweifelt und man hofft, dass heute es endlich gelingt, überall hinzukommen und die Leute zu versorgen.
Die Konsequenz in Haiti war dann die, dass die Leute weggezogen sind in den Norden des Landes. Sehen Sie ähnliche Entwicklungen in Chile jetzt?
Das ist ein extrem erdbebengefährdetes Gebiet. Man kann dem eigentlich kaum entfliehen, außer man verlässt das Land. In diesem Land ist man leider Gottes nie gefeit gegen solche Naturkatastrophen und die Leute sagen auch, gut, jetzt müssen wir wieder aufbauen, aber wir können letztlich nichts dagegen machen.
Sie haben gesagt, die Hilfe sei ja jetzt am 6. Tag noch nicht richtig angelaufen, eingetroffen. Wie ist denn die Stimmung unter den Leuten, was jetzt zum Beispiel das Verhältnis zur Regierung angeht? Ist da eine Wut, eine Unzufriedenheit, was ist da spürbar?
Ja, also das ist durchaus spürbar. In diesen Ortschaften, wo nichts angekommen ist, da sind die Leute wirklich wütend, denn im Fokus steht die Stadt Concepción. Da läuft alles mittlerweile doch ganz gut, die Versorgung. Aber dort, wo eben auch nicht die Medien so fokussiert sind, da sieht es wirklich noch trister aus und da sind die Leute unglaublich verzweifelt und wütend auf die Regierung und auch auf die lokalen Autoritäten. Also in Talcahuano zum Beispiel haben mir mehrere Leute gesagt, Der Bürgermeister ist überhaupt nicht aufgetaucht seit der Katastrophe. Die tauchen einfach ab, die kümmern sich nicht. Vieles läuft aus dem Ruder, vieles wird da auch auf regionaler Ebene schlecht koordiniert. Es herrscht immer noch ein fürchterliches Verkehrschaos. Also da entlädt sich sehr, sehr viel Wut auf die politisch Verantwortlichen.
Wenn Sie sagen, die ganze Organisation klappt schlecht, außer in Concepción, ist das in weiten Bereichen des Katastrophengebietes so oder betrifft das nur einzelne Orte?
Nein, das ist eben sehr schwer abschätzbar. Also ich habe immer wieder die gleiche Rückmeldung von den Leuten erfahren. Also hier läuft gar nichts, hier ist es wirklich schlecht, gerade auch an den Küstenorten. Also mein Eindruck ist, man hat keinen richtig guten flächendeckenden Plan gehabt. Man sieht auch sehr wenig internationale Hilfsorganisationen vor Ort, obwohl hier die Angebote von Anfang an da waren. Es wird alles doch weitgehend über das chilenische Militär abgewickelt und man fragt sich, wann kommt eigentlich die internationale Hilfe, die ja auf dem Flughafen in Santiago inzwischen auch angekommen ist. Man muss abwarten, ob sich das heute oder morgen dann wenigstens besser verteilt.
Letzte Frage, Sicherheitslage. Wie ist das auch nur in Concepción besser geworden oder ist das generell ein Problem, das nicht mehr so akut ist wie zu Beginn?
Es ist generell ein Problem, das weiterhin akut bleibt. Es ist zwar Concepción und anderen Städten herrscht Ausgangssperre, die mal um 6 Uhr abends, mal um 9 Uhr abends beginnt und dann bis entweder morgens um 10 oder sogar bis mittags um 12 andauert. Die Lage hat sich ganz sicherlich verbessert, aber es werden immer wieder Plünderungen, Raubüberfälle und dergleichen gemeldet. Und man sieht auch, sich aus irgendeinem Gebäude wird wieder jemand rausgezogen, der da versucht hat, etwas zu stehlen. Die Soldaten ziehen ihn raus und die sind auch nicht zimperlich. Die prügeln dann auch auf den ein und dann stehen überall sofort Leute rum und klatschen Beifall. Also das sind immer noch sehr bizarre Szenen, die sich da abspielen.
Gottfried Stein in Concepción, Chile. Zürcher der Zeit mit diesen weiteren Themen. Auswanderung aus Mazedonien, die Gründe. Skandal im Vatikan, Sex, Lies and Wiretaps. Und der Newsroom in Zürich, was sich bei Ringier ändert, wenn alle Produkte aus einem Raum beliefert werden. Es war ein Entscheid von großer Bedeutung für die Länder des westlichen Balkans, als letzten Dezember die Visumspflicht für den Schengen-Raum aufgehoben wurde. Seitdem können Serbinnen, Mazedonier, Montenegrinerinnen für 3 Monate ohne Visum nach Europa reisen. Dass sie die neue Reisefreiheit auch nützen würden, war zu erwarten. Nun aber bitten gleich Hunderte von Menschen, meist Albaner und Roma aus Mazedonien, in gewissen Schengen-Staaten um Asyl. Was ist passiert? Walter Müller ist der Frage in Mazedonien nachgegangen.
In der mazedonischen Hauptstadt Skopje blättert der Besitzer eines kleinen Reisebüros in den Kopien der Busfahrkarten. Er nennt Namen und Destinationen.
Berlin, Podesadorf, Berlin, Bern, Schweizer.
Der Reisebürochef will ungenannt bleiben, denn die Branche ist in Verruf geraten. Mit falschen Versprechen hätten Reiseagenturen viele Leichtsinnige angelockt, klagen die mazedonischen Behörden. Ihnen seien Jobs und gute Unterkünfte versprochen worden. Die meisten seiner Kunden seien Touristen und Geschäftsleute, versichert dahingegen der Leiter des Reisebüros. Schließlich gelte es jetzt, die neue Reisefreiheit zu genießen. Aber er wisse von Familien, die alles verkauft hätten, um wegzukommen. In der Hoffnung auf ein besseres Leben im Ausland hätten sie ihre Kühe, das bescheidene Haus und den Schmuck verkauft. Im südserbischen Preševo-Tal machte in der albanischen Bevölkerung in letzter Zeit das Gerücht die Runde, in Belgien sei es einfach, Asyl zu erhalten, wenn man wirtschaftliche Gründe geltend mache. Wegen der engen wirtschaftlichen Beziehungen in die mazedonische Nachbarregion rund um Kumanovo verbreitete sich die Neuigkeit auch dort schnell. Aus der Gemeinde Lipkovo und den umliegenden Dörfern sind hunderte armer Bauern abgereist, Einzelpersonen und Familien. Lipkovo ist eine verarmte und vernachlässigte Gemeinde an der Grenze zum Kosovo. Die Häuser sind schäbig, die Dorfstraße ist voller Schlaglöcher. In diesem Gebiet haben im Frühling 2001 die albanischen Freischärler mit den Schießereien begonnen, die beinahe zu einem mazedonischen Bürgerkrieg führten. Im Restaurant gleich gegenüber der Schule ist die Stimmung gedrückt. Alle rauchen, obwohl in Gaststätten und öffentlichen Räumen Mazedoniens neuestens strengstens verboten. Wenn er das Geld hätte, würde auch er heute noch verreisen, meint der 37-jährige Aki. Er ist verheiratet und hat 2 halbwüchsige Kinder. Seit Jahren sei er ohne Arbeit, klagt er. Die 4.000 Dinar Sozialunterstützung, umgerechnet rund 90 Franken, reichten zu nichts. Nicht einmal Zigaretten und Kaffee könne er sich leisten, sagt er bitter. Und wer arm und verzweifelt sei, nehme jedes Gerücht als rettenden Strohhalm. Das sei wie mit jahrelang eingesperrten Kühen. Sobald sich das Gatter öffne, rennten alle los. Mit der Visafreiheit verhalte es sich ähnlich, meint Aki. In der Hauptstadt Skopje ist die Regierung durch die vielen Asylanträge mazedonischer Bürgerinnen und Bürger im Ausland peinlich überrascht worden. Dies schade dem Image Mazedoniens und dem Ansehen der albanischen Minderheit, sagt Abdulkadar Mehmedi, Staatssekretär im Außenministerium.
Of course it's not the interest of the government of the Republic of Macedonia because it's the image of the country itself. It's not the interest of the Albanian population because it is their image as Albanians, because clearly it is a classical but well-planned and executed manipulation.
Dahinter stecke eine klassische Manipulation, gut geplant und ausgeführt, stellt er fest. Staatssekretär Mehmedi weiß aber nicht, wer, warum die verarmte Bevölkerung mit Gerüchten und falschen Zusagen manipuliert haben soll. Die Polizei untersuche noch. Auch in der Schweiz wurden im Februar außergewöhnlich viele Asylgesuche eingereicht. Die Schweizer Botschafterin in Skopje, Nicole Wirsch, ist jedoch zuversichtlich, dass sich dies bald ändern wird.
Da die Behörden in der Schweiz auch sehr schnell reagieren, die Leute werden eigentlich sehr schnell zurückgesandt. Hoffen wir, dass das natürlich auch jetzt sehr bald diese Wirkung haben wird. Eigentlich hat man schon gesehen, dass es in der letzten Februarwoche gab es auch schon einen ziemlich großen Rückgang bei den Asylbewerbergesuchen aus Mazedonien. Und für uns ist das wirklich eine temporäre Erscheinung.
Im Dorf Lipkovo will der 37-jährige Aki aber nicht so schnell aufgeben. Die Armut zwinge ihn zu handeln. Er wolle bald möglichst weg. In der Schweiz habe er Freunde und dort wolle er sein Glück versuchen.
Walter Müller berichtete aus Lipkovo in Mazedonien. Vor rund einem Monat platzte in Italien der Skandal um öffentliche Bauaufträge. Dank Telefonabhörungen erfuhren die Ermittler, wie der oberste Chef für öffentliche Bauaufträge, Angelo Balducci, Freunden und Bekannten Millionenaufträge zuschanzte und dabei kräftig mitverdiente. Auch der weit herum geschätzte, aber allmächtige und schwer kontrollierbare italienische Zivilschutz ist in die Ereignisse verwickelt. Jetzt hat der Skandal auch den Vatikan erreicht. Dabei geht es weniger um Bauaufträge als um Sex, einen Chor und wiederum Angelo Balducci, den Strippenzieher aus Rom Massimo Agostinis.
Kaum wurden die ersten Abhörprotokolle rund um den Skandal des obersten italienischen Chefs für öffentliche Bauaufträge Angelo Balducci bekannt und wie üblich in Italien Tage und Seitenlang publiziert und das völlig legal, da hieß es, die Spuren würden bis in den Vatikan führen. Dieser Tage nun sind die italienischen Zeitungen in den 20.000 Bundesorten umfassenden Abhörprotokollen fündig geworden. Da ist zu lesen, wie Angelo Balducci am Handy mit Ginedu Eyem telefoniert. Eyem ist Nigerianer und seit 19 Jahren Mitglied in der Cappella Giulia. Die Cappella Giulia ist nicht irgendein Chor in Rom, sondern der Chor im Petersdom in Vatikanstadt, gegründet im 6. Jahrhundert nach Christi Geburt. Doch gesprochen haben die beiden weniger über Gesangliches, sondern über Sex, und zwar Sex unter Männern. Den Gesprächen ist zu entnehmen, wie Balducci offenbar nicht nur Herr über öffentliche Bauaufträge war, sondern auch Herr über einen Ring von männlichen Prostituierten, und zwar von Priesterseminaristen, die Sex gegen Geld verkauften. Balducci soll der Kopf des Ringes sein, das Chormitglied Eyem sein Helfershelfer, der als Mittelsmann zwischen Balducci und seinen Kunden sowie den willigen Priesterseminaristen fungierte. Die Geschichte ist dem Vatikan sehr unangenehm. Dass das Chormitglied Eyem in eine schlüpfrige Affäre verwickelt ist, mag ja noch angehen. Bei Angelo Balducci sieht die Sache aber anders aus. Balducci trägt nämlich auch einen Ehrentitel des Vatikans. Er ist «Gentiluomo della sua Santità», ein Ehrenmann des Papstes also. Das berechtigt Balducci beispielsweise, bei religiösen Feiern an der Seite des Papstes zu sein. Oder es sind die Gentiluomini, die den Sarg mit den toten Päpsten in die Gruft hinuntertragen. Erworben hat sich Balducci dieses für eine zivile Person hohe Ehrenamt durch seine Beratertätigkeiten für den Vatikan. Im Bausektor, versteht sich. Balducci dürfte für den Heiligen Stuhl wertvoll gewesen sein. Rund ein Viertel der Palazzi im historischen Rom gehören nämlich dem Vatikan. Doch die Verwicklungen des honorigen Gentiluomo in den italienischen Bauskandal und jetzt auch noch die Sexgeschichte im Vatikan waren offenbar zu viel. Balducci hat seinen Titel verloren. Ein sehr seltener Vorgang. Mit der Aberkennung fackelte der Vatikan nicht lange. Nicht einmal die Ergebnisse der Untersuchungen interessieren ihn. Zu heiß ist die Geschichte. Schaut doch schon die ganze Welt auf die katholische Kirche mit ihren Pfarrern und Bischöfen, die sich an Knaben vergriffen haben.
Massimo Agostini ist in Rom über einen Ex-Gentiluomo della sua Santità. Es ist 18.35 Uhr. Wir kommen zum Dossier. Seit Monaten wird gebaut und gehämmert. Bis zur letzten Minute wird aufgebaut, eingerichtet, hinter dem Ringier-Medienhaus in der Stadt Zürich. Dort befindet sich eine neue, große Redaktionsstube, im Fachjargon Newsroom genannt. Das ist der Ort, wo ab Sonntag die Zeitungen Blick, Blick am Abend, Sonntagsblick, aber auch Blick online gemacht werden. Gemeinsam und stärker vernetzt als bisher. Mit welchen Folgen für die Leserinnen, für die Surfer, für die Werberinnen, für Journalisten und für den Verleger? Beat Soltermann.
Der Newsroom. Alle Medienmanager in der Schweiz, die Journalistinnen und Journalisten reden darüber. Ringier hat den ersten richtigen realisiert für alle Titel der Blickgruppe. Ringier-Schweiz-Chef Marc Walder beschreibt das Innere dieses Newsrooms so.
Da hat es einen großen Flügel, wo das Nachrichtenressort ist, das sind etwa 35 Journalistinnen und Journalisten. Da hat es einen sehr großen Flügel, wo der sogenannte Output ist, also das ist alles, was Layout, Foto, das sogenannte Visual Department ist. Das sind nochmal etwa 30 Arbeitsplätze. Und in der Mitte, das ist eigentlich das Spannende, da ist der sogenannte Decision Place, das ist dort, wo die Entscheidungen gefällt werden, dort, wo die Chefredakteure sitzen. Dort hat es eine gigantische Leinwand mit 18 verschiedenen Bildschirmen, also dort kann man im Prinzip sehen, was draußen in der Welt geschieht. Und dort werden die Entscheide dann auch schlussendlich gefällt, welche Geschichten in welchem Titel gebracht werden.
Der Newsroom. Keine Standorte mehr verteilt über ganz Zürich, keine Einzelbüros mehr, keine persönlichen Arbeitsplätze. Stattdessen nur noch ein zentrales und ein sehr großes Großraumbüro mit langen Pultreihen und vielen Computern. Ab Sonntag entsteht hier im Schichtbetrieb, was später im Blick, Sonntagsblick, Blick am Abend und auf Blick online zu lesen ist. Ringier hat für den Bau des integrierten Newsrooms eine Stange Geld ausgegeben, geschätzte 15 Millionen Franken. Doch Ringier geht es um viel mehr, um die Zukunft der Blicktitel insgesamt. Effizient und kompakt und multimedial sollen Inhalte entstehen für eine Zeit, in der die Medien miteinander verschmelzen, das Publikum die Informations- und die Unterhaltungsquellen sehr flexibel und individuell anzapft, die Werbung immer mehr Mühe hat, beachtet zu werden.
Das wiederum bewirkt, dass die Koordination der Themen, die Koordination der Stories, die Koordination der Arbeiten natürlich viel besser gemacht werden kann. Also nicht mehr jede Redaktion für sich, sondern eben die Blickgruppe als Ganzes aus einem großen Büro, nämlich diesem Newsroom.
Abgekommen ist man bei Ringier von der ursprünglichen Idee, dass die Journalisten gleichzeitig mit Block und Bleistift, Radiomikrofon und Webcam an Medienkonferenzen düsen und alle Medien beliefern. Stattdessen setzt der Konzern nun auf Teams, deren Mitglieder das Web- und Schreibhandwerk als Gruppe beherrschen und die Infos auf allen Kanälen zu verbreiten wissen. Von Zürich nach Schaffhausen. Dort arbeitet Norbert Neininger. Er ist Verleger der Schaffhauser Nachrichten und er ist ein ausgesprochener Newsroom-Kritiker. Das sei ein Modetrend, der dem Journalismus eher schade als nütze, glaubt er.
Zum Teil werden die Newsrooms mit einem Konzept gebaut, wie die Autobauer im Moment Autos machen. Da sehen zwar die Karosserien vollständig unterschiedlicher aus, aber drunter ist bei allen dasselbe. Und was ist das Problem dabei? Wenn Sie wie bei Toyota dann einen Zulieferer haben, der Ihnen ein falsches Pedal sendet, dann sind eben 13 oder 14 Marken betroffen. Und das haben wir auch bei den Newsrooms. Wenn Sie aus einem Newsroom verschiedene Medien machen, vielleicht sogar Zeitungen verschiedener politischer Ausrichtung versuchen zu machen, wenn da im Grunde irgendwo bei einem Zulieferer ein Fehler ist, dann wird er auch überall verbreitet.
Er habe zwar nichts gegen Koordination, die finde auch beim Schaffhauser Medienhaus Meyer und Company statt. Die Schaffhauser Nachrichten, das Lokalradio und das Regionalfernsehen gehörten zwar alle zum gleichen Unternehmen, verstünden sich aber als Konkurrenten auf der Jagd nach der besten Geschichte. Neininger glaubt, dass die bessere Absprache oft ein zwar guter, aber nicht zwingend der wahre Grund für die Schaffung integrierter Newsrooms sei. Mit dem Newsroom, so Neininger, sollen primär Kosten gespart werden.
Es ist ja nicht aufgrund einer Qualitätsdiskussion entstanden oder aufgrund der Frage, wie verbessern wir unsere Medien, wie kommen wir näher zu den Leserinnen und Lesern oder wie machen wir relevanteren Journalismus, sondern es war eine Spar- und ist eine Sparübung.
Tatsächlich wurde auch bei der Blickgruppe als Folge des Newsroom-Konzepts 25 Angestellten gekündigt. Sie haben im Großraumbüro keinen Platz mehr. Auch bei vielen traditionellen Zeitungshäusern im Ausland hatte die Einführung des Newsrooms einen Stellenabbau zur Folge. Beispiel Weltgruppe, Beispiel BBC. Die entlassenen Angestellten wurden nicht mit neuen Aufgaben wie Recherche oder Internetillustrationen betraut. Ein Trend, den Professor Michael Latzer vom Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich auch beobachtet. Aber sparen, das habe mit dem Konzept des integrierten Newsrooms eigentlich nichts zu tun.
Das Problem ist momentan, dass der strukturelle Wandel verknüpft ist mit einer finanziellen Krise im Medienbereich. Und deswegen ist es momentan natürlich naheliegend, dass die Unternehmen auch versuchen, damit Kosten einzusparen.
Latzer kann sich vorstellen, dass in einer späteren Phase in den Newsrooms wieder mehr Menschen arbeiten. Auch ein Qualitätsverlust müsse sich nicht zwingend einstellen. Wichtig sei aber, dass sich die einzelnen Titel auf ihre Stärken konzentrierten und dass kein Info-Einheitsbrei entstehe.
Es geht darum, die Synergien zu nutzen und nicht das eine im anderen zu kopieren. Und das ist noch immer ein häufiger Fehler, der gemacht wird in der Anwendung. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn damit kein zusätzlicher Gewinn oder Profit gemacht werden kann.
Die Medienhäuser müssten besser auf die Eigenheiten und die Stärken der einzelnen Medien setzen. Das heißt im Fall des Internets zum Beispiel nicht einfach über die gleichen Ereignisse berichten wie später im Print, sondern multimedial, angereichert durch Microblogging, Links, soziale Netzwerke. Für Latzer steht fest, der Newsroom ist bloß das Mittel, die Umsetzung liegt bei den Journalisten und mehr noch bei deren Chefs. Das heißt, der Newsroom ist keine Garantie für den Erfolg im neuen Medienzeitalter und so gibt es Medien, die auf den Newsroom setzen, die Blickgruppe, die Weltgruppe, der Medienmogul Rupert Murdoch. Andere arbeiten traditioneller weiter ohne großen Newsroom, die NZZ etwa, der Tagesanzeiger oder die Schaffhauser Nachrichten. Für Professor Michael Latzer von der Universität Zürich ist vor allem eines wichtig.
Nichts zu machen ist sicher die falsche Option. Wenn man eine Tradition behalten will und sich der Rahmen verändert, dann muss man innovativ sein, um diese Tradition zu bewahren.
Der Newsroom-Skeptiker Norbert Neininger sagt:
Ich glaube, dass der Fehler bei den jetzigen Newsroom-Konzepten darin liegt, dass man zu wenig beachtet, dass die einzelnen Medien wirklich eine Seele haben. Das ist ein großes Wort, aber es stimmt.
Und schließlich Marc Walder, der Chef von Ringier Schweiz und ab Sonntag auch höchster Chef des neuen Blick Newsrooms, ist überzeugt.
Würde die Blickgruppe diesen Newsroom nicht machen, wäre sie verloren, weil sie nach wie vor nach einem alten Schema Inhalte produziert, die aber der Konsument ganz anders aufbereitet haben will.
Das Konzept Newsroom, ein Dossier von Beat Soltermann im Echo der Zeit. Verantwortlich war heute Isabel Jacobi, für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.